Hallo und herzlich willkommen zur Kabinenpredigt, Ausgabe Nummer 145. Heute mit zwei Themenschwerpunkten. Zum einen mit dem Spielbericht zum Rückspiel im Klassiko mit den Südsternen. Zum durchaus anstrengenden Klassiko, um das so viel schon mal vorwegzunehmen. Und im Blick über den Tellerrand eine kurze Einschätzung zu den Ereignissen im Conference League Spiel des FCs in Nizza. Aber gehen wir erstmal rein mit den Kurzthemen. Samstag, unser kleines Problemkind, um es mal so zu formulieren, nachdem es jetzt vor zwei Wochen mal wieder funktioniert hat, ist es letzten Samstag wieder ausgefallen. Und der Punkt ist für mich, dass es waren wieder so zehn angemeldet. Das ist für ein klassisches internes Turnier zu wenig, aber halt auch zu viel, um zu sagen, naja, dann lassen wir es jetzt halt komplett. Also so ein bisschen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich bin am Überlegen, da meine Haltung auch zu überdenken, nämlich 10, wie gesagt, das ist ja im Grunde schon mal was. Das ist zu wenig, um das so durchzuführen, wie wir es gewohnt sind, heißt irgendwie mehrere Spielfelder, wechselnde Mannschaften und so weiter. Aber natürlich lässt sich mit 10 Kindern auch schon was auf die Beine stellen und vielleicht nicht 2 Stunden, aber vielleicht 1 Stunde ein gutes, ansprechendes Programm durchziehen. Und das wird jetzt die Überlegung sein für die kommenden Termine oder jetzt erstmal für kommenden Samstag. Wenn sich das im Bereich von 10, 12 Kindern bewegt, dann würde ich es machen, aber möglicherweise kürzer. Deswegen jetzt in der Mail keine konkrete Endzeit des Turniers, sondern wir fangen um 10 Uhr an und wenn es jetzt vielleicht 10 Kinder sein sollten, dann machen wir eventuell auch nur eine Stunde und gut ist. Thema Blücherpark Fußball-Liga. Ersten Teams stehen soweit. Ja, geht jetzt alles nicht von heute auf morgen und ich denke, dass ich da selber mehr eingreifen muss, dass dieses Selbstorganisierte möglicherweise noch ein bisschen viel ist, aber gehe nach wie vor davon aus, dass das im Grunde eine super Idee ist und dass das einfach ein bisschen Zeit braucht, um in Gang zu kommen und auch zu wachsen, dass sich manche Richtung vielleicht auch erst noch ergeben wird und bleiben wir am Ball. Das nächste Spiel ist terminiert. Ich freue mich sehr auf ein Spiel gegen eine Mannschaft vom ESV Olympia. Wird stattfinden am 25.09. wieder an Sonntag, wieder um 11. Diesmal mit Nominierung angesprochen sein werden die Jahrgänge 2011 und jünger. Alles weitere in den Mails bzw. auf der Seite. Dann freue ich mich, berichten zu können, dass die neue Internetseite langsam Formen annimmt. Es gab jetzt ein Treffen mit der IT-Abteilung, wo sie mir das Ganze mal so ein bisschen präsentiert hat. Und das sieht für mich sehr, sehr gut aus. Hintergrund und Hauptpunkt ist, dass es einen geschützten Bereich geben soll, also mit Login und so, damit man auch bedenkenlos Videos und Zeug einstellen kann, was schützenswert ist, also möglicherweise möchte nicht jeder, dass alle die Videos oder was auch immer dann da einsehen können und deswegen ein geschützter Bereich und wie gesagt, das nimmt langsam Formen an und ich hoffe, dass die neue Seite dann in absehbarer Zeit an den Start gehen kann. So, dann kommen wir zum Bericht über den Klassiko. Wie gesagt, ging über die Bühne gestern Anpfiff 11 Uhr. Ging alles ganz gut los. Also hinten raus wurde es echt noch stressig, aber dazu später. Ich möchte es mal chronologisch erzählen. Die Südsterne mit mehr Spielern als erwartet offenbar am Start. Also ich bin von einem Spielfeld ausgegangen. Wir haben dann 2 Spielfelder gemacht. Einmal 7 gegen 7, einmal 5 gegen 5, was ich gut und richtig finde, also Hauptziel ist, die Kinder spielen zu lassen und bei uns war es dann so, dass wir überhaupt nicht auswechseln mussten, dass alle, die dabei waren, die ganze Zeit, Spielzeit 2x30 Minuten auf dem Platz waren und spielen konnten. Da bin ich natürlich mitgegangen. Hatte dann aber zur Folge, dass ich das Spiel nicht wie gewohnt leiten konnte, weil ich das eigentlich machen wollte, weil ich der Meinung bin, dass ich es am besten kann. Es gibt so ein paar Sachen, die für mich wichtig sind bei einer Spielleitung, auf die man achten sollte. Und ja, das, da bin ich natürlich dann von abgerückt, weil ich ja beide Spiele natürlich beobachten wollte und habe dann die Spielleitung den Südsternen übertragen. Scheiße. Das lief zunächst dann auch alles wirklich super, speziell unsere Jüngeren haben eine sehr gute Performance hingelegt, also in allen Belangen, haben dann auch schnell geführt und wir haben es dann so gemacht, ne, wie wir es sonst auch tun, bei internen Turnieren, Tor ein bisschen größer und in der zweiten Halbzeit haben die Südsterne praktisch die ganze Zeit in Überzahl gespielt, also mit einem Spieler mehr. Endergebnis war dann mein 8-4 oder irgendwas und ja, wirklich sowohl spielerisch als auch vom ganzen Auftreten her tadellose Vorstellung unserer jüngeren Spielern. Bei den Älteren, wie war jetzt eigentlich der genaue Spielverlauf? Ich meine, ja, wir haben geführt. Geführt, zurückgelegen, Ausgleich gemacht und es stand dann 5-5 nach regulärer Spielzeit auch hier. Gute Vorstellung, also sehr motiviert, das war schon zu erkennen, aber absolut positiv und auch spielerisch eine sehr gute Vorstellung. Also wir haben ein paar Sachen festgelegt, ein paar Aufgaben festgelegt und das haben die Spieler wirklich überragend umgesetzt. War ich sehr zufrieden mit und also zur Halbzeit lagen wir zurück und ich habe gesagt, ja, also wenn wir das so weiterspielen und wenn wir vielleicht in der Chancenauswertung noch ein bisschen stärker sind, dann müssen wir das Spiel eigentlich, eigentlich gewinnen. Wie gesagt, so sah es dann auch aus. Wir haben geführt, haben dann aber noch den Ausgleich gekriegt in der zweiten Halbzeit. Und ja, dann war die Frage, wie geht's weiter? Also das hat der Schiedsrichter dann gleich festgelegt. Und hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, also kann man auch machen, warum soll man keine Verlängerung spielen? Das ist auch eine aufregende Sache. Aber meine Meinung wäre gewesen, ja, unentschieden ist auch ein Ergebnis und dann geht es halt unentschieden aus. Also ich hätte diese Entscheidung jetzt gar nicht unbedingt gebraucht, habe ich jetzt aber auch nicht explizit dagegen ausgesprochen, weil, wie gesagt, warum eigentlich auch nicht. Ja, und dann kam es eben zu dieser Situation, die den das ganze Event quasi in den Schatten gestellt hat. Hoher Ball, der noch auftitscht in Richtung Torwart. Unser Torwart geht mit der Faust zum Ball. Der Gegner, ja, mit hohem Bein, kann man nicht anders sagen, geht auch zum Ball. Keine richtig gefährliche Situation. Schiedsrichter war sich unsicher und das ist zum Beispiel, was er halt nicht machen sollte. Ich finde, treff eine Entscheidung, aber treff sie schnell. Weil wenn das dann dauert, dann kocht es erst so richtig hoch, dann wie machen wir es und bla bla bla. Und ich wollte das direkt unterbinden. Bin dann rein, habe gesagt, ja, Tor und weiter geht's. Also letzten Endes habe ich die Entscheidung getroffen. Der Schiedsrichter hatte sich noch gar nicht entschieden, aber ich wollte unter allen Umständen vermeiden, dass jetzt da eine größere Diskussion überhaupt erst aufbrandet. Und ja, der Punkt ist, dass sich unsere Spieler dann damit nicht abfinden konnten. Blöderweise habe ich dann auch versäumt hinzuweisen, ich habe doch die Entscheidung getroffen. Also sie haben sich dann unheimlich drauf eingeschossen, wie ungerecht das doch sei und ja, im Grunde haben sie sich nicht mehr eingekriegt. Also das hat mir auch, um das mal ganz klar zu sagen, überhaupt nicht gefallen. Das war mir stellenweise peinlich und unangenehm. Das widerspricht dem, für was Vorwärts Blücherpark steht. Und ja, da habe ich gestern viel drüber nachgedacht. Zwischenzeitlich war es sogar so, dass ich dachte, ey, dann machen wir sowas nicht mehr, wenn das so endet, wenn das der Stil ist, dann brauche ich sowas definitiv nicht. Um es noch zu Ende zu erzählen, also wir haben dann noch ein Tor gekriegt, hochemotionale, wie gesagt, bis dahin alles super, es war für mich ein entspannter Tag eigentlich sogar eher. Aber dann hatte ich wirklich alle Hände voll zu tun, die einigermaßen einzufangen, wobei ich Verständnis für die Enttäuschung habe, man hat ein Spiel verloren, das ist ja alles völlig in Ordnung, aber dann die Unfähigkeit, sich einigermaßen im Zaum zu halten. Also wie gesagt, ich hatte alle Hände voll zu tun, um weitere Peinlichkeiten und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Den Gegner dann mies zu machen, sich dem Schiedsrichter gegenüber nicht beruhigen zu können, über Spielregeln dann auch noch zu diskutieren, was alles völlig klar war. Das hat mir alles überhaupt keinen Spaß gemacht und das fand ich ja überhaupt gar nicht gut. Wie gesagt, ich habe gestern zeitweise gedacht, ey, dann lassen wir das komplett. Da bin ich jetzt schon wieder natürlich von ab, aber das wird mich weiter beschäftigen und da werde ich auch Lehren draus ziehen. Zu dieser Entscheidung an sich vielleicht auch noch ein, zwei Worte. Also ich sage, habe ich ihm auch gesagt, ich hätte es gepfiffen, nicht weil es jetzt besonders, oder wieso ich überhaupt rein bin, weil einer von uns dann sagte, ja, der hat den Ball fest gehabt und das ist halt definitiv Quatsch gewesen, weil er wollte den Ball überhaupt gar nicht festhalten, sondern eben mit der Faust wegspielen. Und ich hätte es, wie gesagt, gepfiffen, nicht weil er den Ball festhalte, sondern weil ich den Torwart für schützenswert erachte und man das Spiel dann einfach beibringen muss, seid beim Torwart ein bisschen vorsichtig und im Zweifel bleibst du lieber weg. Aber ich glaube unterm Strich auch, dass bestenfalls die Hälfte von Schiedsrichtern sowas gepfiffen hätte. Und es ändert auch gar nichts dran, dass sowas einfach mal zu akzeptieren ist. Grundsätzlich aus Respekt dem Schiedsrichter gegenüber, der, glaube ich, dann echt auch im Stress war. Und auch ja, fürs Spiel, also das ist auch, was ich vermittle, es ist nicht nur die Frage des Respekts, sondern auch, was nützt es dir? Du kannst, und wir haben dann auch die Nerven verloren, muss man ganz klar sagen. Und das hindert dich natürlich dann dran, dein Spiel vernünftig weiterzuspielen. Wenn du in der Situation verhaftet bleibst, an der du eh nichts mehr ändern kannst, ist das natürlich nicht für den weiteren Verlauf absolut nicht förderlich, das ist ja mal ganz klar. Ich habe im Nachhinein dann durchaus auch mit mir gehadert, um meine eigene Performance dann auch mal zu kritisieren. Ich denke, also ich habe nicht geahnt, dass das so lange dauern könnte oder dass das jetzt so ein Problem werden könnte. Damit habe ich offen gesagt nicht gerechnet. Im Nachhinein würde ich da noch konsequenter reagieren in Zukunft. Ich würde sagen, bei jedem weiteren Wort, wer sich jetzt dann nicht im Griff hat, den wieder geht raus und spielen wir lieber in Unterzahl weiter. Das gibt es hier nicht. Das ist sich kein Verhalten, was akzeptiert wird. Wie gesagt, wir stehen ich möchte mit Vorwärts Blücherpark für ein paar Sachen stehen und wenn sich so ein Spiel in der Atmosphäre nicht von irgendeinem Kreisliga-Getue, Gehabe unterscheidet, dann hat es für mich keine Berechtigung mehr. Ich finde es halt einfach auch ärgerlich, dass durch diese Situation dieser ganze schöne Vormittag überschattet wird, dass die Leistung unserer Kleinen dadurch auch in den Hintergrund getreten ist, nicht ausreichend oder nicht entsprechend gewürdigt wurde. Und auch diese Freude allein, dass wir den Klassiko jetzt wieder haben im Blücherpark nach jahrelanger Corona-Abstinenz, war das für mich auch eine besondere schöne Situation, dass wir das jetzt wieder auf die Beine stellen, dass die wieder zu uns kommen zum Spielen. Und das alles ist dadurch deutlich in den Hintergrund getreten und das ist für mich nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, das wird mich noch ein paar Tage beschäftigen. Das wird auch im Training nochmal mit Sicherheit thematisiert werden und ja, das wird möglicherweise ein paar Sachen auch verändern, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ja, dann werfen wir den Blick über den Tellerrand und sprechen kurz über die Ereignisse in Nizza. Was hat man mitgekriegt? Conference League-Spiel wurde mit einer guten Stunde Verzögerung angepfiffen wegen Randale im Stadion, was ja ganz selten ist, dass man im Stadion noch Ausschreitungen sieht und so nach und nach hat sich das Bild dann ein bisschen aufgelöst. Also zuerst hieß es natürlich, ja, der FC, die Fans sind schuld, haben die anderen angegriffen. Das haben sie mit Sicherheit auch im Stadion. Es kam dann, also vorneweg muss man mal sagen, der FC, das ist bekannt, die Wilde Horde hat eine Freundschaft oder pflegte Freundschaft zu den Ultras von Paris Saint-Germain. Wohl auch, da bin ich weiß ich leider nicht genau, inwiefern das jetzt speziell diese, es gibt eine verbotene Gruppe, die in Paris auch nicht mehr ins Stadion darf, die wohl jetzt speziell auch an den Ausschreitungen in Nizza beteiligt war. Ob das jetzt generell oder speziell zu dieser Gruppe ist, das weiß ich nicht. Also ich bin ja sowieso in dem Thema persönlich überhaupt nicht drin, um das mal vielleicht vorweg zu schicken. Ich lese und höre halt, was allgemein so zu lesen und so. Also die Fanfreundschaft ist die Fanfreundschaft ist durchaus bekannt und Nizza und Paris verstehen sich nicht so gut. Frankreich hat generell ein größeres Problem mit Gewalt in Stadien. Gab letztes Jahr Spielabbrüche auch in Nizza ein und Pyrokrawalle auch in Stadien. Also da ist das Problem ein bisschen größer als bei uns noch. Was dann nach und nach durchgesickert ist, dass Nizza Ultras oder Hooligans, muss man ja eher sagen, den FC Fanmarsch angegriffen haben auf dem Weg ins Stadion und dass diese Gegenreaktion damit begründet ist. Also Messerstechereien gab es wohl sogar. Das ist alles nicht bestätigt. Also ging auf Twitter rum, waren auch bei Tagesschau.de war von Messerstechereien die Rede. Aber inwiefern das jetzt offizielle Bestätigte, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Es gab Angriffe, wie stark die jetzt auch immer waren. Das ist einfach nicht klar zu sagen. Was man auch vorneweg sagen muss, was wirklich fast unglaublich ist, dass bei so einem Spiel die Ordner mal wieder, Erinnerung an das Champions League-Finale, komplett überfordert waren. Also die Berichte gehen dahingehend, dass es keinerlei Einlasskontrollen mehr gab, weil der Ansturm zu groß war, die sind nicht mehr Herr geworden, dann haben sie die Tore einfach aufgemacht. Das heißt, es gab weder Ticketkontrollen noch Personenkontrollen, also so, ne, was wird mit reingenommen. Das ist für so ein Spiel eigentlich unglaublich. Und die Situation war ja so, dass die Nachfrage bei den FC-Fans wesentlich höher war als bei den Nizza-Leuten, was dazu geführt hat, dass zusätzliche Kontingente zur Verfügung gestellt wurden, beziehungsweise auch einfach so aufgekauft wurden, was natürlich die Leute dann machen, wenn es irgendwie einen Verkauf gibt und jeder kann die Karten kaufen, dann macht man das natürlich. Das war so ein ziemliches Hickhack, was dazu geführt hat, dass es im Stadion keinerlei Trennung gab zwischen den Fans, was auch echt unglaublich ist. Also das hast du bei jedem Regionalligaspiel, also die Blöcke irgendwo getrennt und dass es da keine baulichen Grenzen gab und Polizei wohl, was jetzt für Frankreich ja auch ungewöhnlich ist, nur sehr sporadisch vor Ort war. Das waren sicherlich alles Sachen, die das Ganze begünstigt haben. Was jetzt passiert, ist natürlich gegenseitige Schuldzuweisung. Nizza hat direkt gesagt, ja, es waren einzig und allein die FC-Fans. Der FC sagt, ja, wir haben darauf hingewiesen, auf die Problematiken von wegen Blocktrennung und so weiter. Letzten Endes nützt das ja all nix. Sondern die Frage ist, wie wird damit umgegangen? Und meine Einschätzung ist, dass es oft sehr oder wenig differenziert ist. Also es wird dann im Stadtanzeiger stand dann schon wieder von den Krawallen von London damals, als sie bei Arsenal gespielt haben. Und es stimmt nicht, es waren keine Krawalle. Das ist klar geworden nach ein paar Tagen, dass die chaotische Situation am Einlass den überforderten Ordnern, die auch da dem Ansturm nicht vorbereitet gegenüber gewesen sind. Und das waren keine Krawalle im klassischen Sinn, dass da Leute das gesucht haben und provoziert haben. Und über die FC-Fanszene auch der Spielabbruch beim Regionalligaspiel gegen, was war es denn überhaupt, Oberhausen oder was? Dass das Spiel nicht hätte wegen Krawalle weit abgebrochen werden musste. Und das stimmt halt auch nicht. Ich war bei dem Spiel und da ist halt einer über den Platz gelaufen, hat die Fahne geklaut, beziehungsweise hat sich als Ordner verkleidet und die Fahne geklaut. Und das war's. Da gab es keine Krawalle oder irgendwas. Und das Spiel hätte man durchaus auch noch wieder anpfeifen können von den äußeren Umständen her. Oberhausen wollte das damals nicht. Also das sind für mich auch keine Krawalle. Und da ist für mich, glaube ich, der Punkt, dass so ein gewisses Verständnis einfach fehlt. Also dieses Fahnenklammern, man kann das albern finden, ich finde es im Grunde auch eher albern, aber ja, das ist halt eine Jugendkultur, die sehr drauf bedacht ist, Stärke zu zeigen, sich nichts gefallen zu lassen, Territorien und Fahnen zu erobern und zu verteidigen. Ja, so ist es nun mal. Und es führt zu nichts zu sagen, ja, das sind keine Fußballfans und die wollen ja nur Krawalle, so ein Quatsch. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Also es ist erstens Quatsch zu leugnen, dass Gewalt eine gewisse Anziehung hat auf Leute, dass das eine aufregende Geschichte ist. Das Kräftemessen ist ja auch völlig normal. Es gibt Sportarten, die darauf ausgelegt sind, sich gegenseitig auf die Mappe zu hauen. Das finde ich alles nicht sehr überraschend. Und wieso sollen das keine Fußballfans sein? Wieso sollen Fußballfans nicht auch sich mal prügeln, wie es auf jedem Dorffest und sonst eben auch passiert? Und also wäre ich jetzt ein Schläger, hätte ich jetzt Lust, mich zu schlagen, würde ich nicht nach Nizza fahren, Geld und Zeit aufwenden in der Hoffnung, dass ich vielleicht jemanden finde, sondern ich glaube, da gibt es echt einfachere Möglichkeiten, also dass jetzt keine Fußballfans auch sein sollten. Das leuchtet mir nicht ein und hilft, glaube ich, auch nicht weiter, das immer wieder zu behaupten. Problematisch ist natürlich oder wird wahrgenommen, dass die Loyalität der eigenen Gruppe wohl höher ist als die Liebe zum Verein. Das heißt ja, wenn jemand sagt, naja, ich weiß, das wird irgendwie Terz geben, das wird Strafen geben für den Verein, aber ich lasse mir das jetzt trotzdem nicht gefallen und mach hier Aufruhr, ist das natürlich nicht optimal. Aber wie gesagt, das ist halt die Kultur, die herrscht, ebenso fragwürdig natürlich, dieses Banner, was die Wilde Horde jetzt dann aufgehängt hat. Wir stehen immer zu den also eine Solidaritätsbekundung gegenüber den Paris-Ultras, kann man natürlich negativ sehen. Ich meine, das ist jetzt auch noch nichts so richtig klar. Normal ist wohl, dass so Banner mit der Vereinsführung abgesprochen werden oder mit dem Verein, dass die genehmigt werden quasi. Das war in dem Fall wohl nicht gegeben. Ja, finde ich jetzt eigentlich auch offen gesagt nicht so schlimm. Jetzt wirkt es so, als würde ich das Ganze komplett verharmlosen, was ich ja auch gar nicht will, aber ich habe auch keine Lösung und eine Quintessenz dieses Abschnitts gibt es jetzt in dem Sinn auch nicht. Ich plädiere einfach für eine differenzierte Darstellung und nicht für oberflächliche Verallgemeinerungen. Ja, mehr habe ich dann auch für heute nicht. Nicht nur Eitel-Sonnenschein-Thema. Ich hoffe, das Zuhören hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Adios.